Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 6. Mai 2024. Die Sonntagszeitung deckt auf in einem sehr interessanten Artikel, dass die Elite-Hochschule der Schweiz, die ETH Zürich, rund 40 Mal billiger ist als ausländische Universitäten auf dem gleichen Niveau. Und das ist eine bemerkenswerte Feststellung, denn das bedeutet, dass der Schweizer Steuerzahler hier eine unglaubliche Subvention berappt, die natürlich weltweit insofern wirkt, als natürlich Studenten von überall her in die Schweiz strömen, versuchen an diese ETH zu kommen, weil sie so viel billiger ist. Wären sie in den Vereinigten Staaten, in Japan oder in Großbritannien, dann würde sie das viel, viel mehr kosten. Auch Deutschland, also die Schweiz, vergibt hier ihre Hochschulbildung zum Billigsttarif. Und die Frage, die sich damit verbunden natürlich stellt, ist die, kann die ETH unter diesen Voraussetzungen überhaupt ihr Niveau halten? Und wir beobachten ja seit einigen Jahren, dass eine Wokeisierung, eine Zeitgeistisierung der ETH, der Eidgenössisch-Technischen Hochschule, stattgefunden hat mit verderblichen Nebenfolgen oder Hauptauswirkungen auf die Qualität der Bildung. Also 40 Mal billiger die ETH, das ist bemerkenswert, das ist mir so bisher nicht bewusst gewesen. Es gibt sie doch noch an der ETH, allerdings die ganz herausragenden, auch mutigen Professoren, selbstverständlich. Zu ihnen gehört fraglos Professor Andreas Züttel, der auch in der Sonntagszeitung mit einer aufrüttelnden Nachricht sich da in Erinnerung ruft, beziehungsweise sich in Szene bringt. Und zwar erklärt Andreas Züttel, dass die Stromversorgung in der Schweiz überhaupt nicht mehr gewährleistet ist. Es fehlt die konstante Bandenergie, also die Sonnenkollektoren und die Windräder, mit denen sie unsere Schweiz verschandeln wollen, die werden die Probleme nicht lösen, in die wir uns da hineingeritten haben. Wir sind in einem Versorgungsengpass, in einem Versorgungsnichts sozusagen oder in einem Unterversorgungsmodus unterwegs. Und daran erinnert diesmal an Professor Andreas Züttel, wir brauchen mehrere Großkraftwerke, sei es Kohle, sei es Gas oder sei es Kernenergie. Und Andreas Züttel plädiert dafür, Kernkraftwerke zu bauen. Sie seien viel billiger als andere. Und damit widerspricht er jenen gängigen Erzählungen, die man uns immer wieder vorgesetzt hat, wonach eben Kernkraftwerke sich gar nicht mehr rechnen. Sei also betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher Unsinn, in die Kernenergie zu investieren, dem widerspricht ETH-Professor Züttel. Und was wir auch sagen müssen in diesem Zusammenhang, ist, dass das Stromgesetz von SVP-Bundesrat Albert Rösti meines Erachtens, soweit ich das überblicken kann, sich zusehends als Etikettenschwindel herausstellt. Denn dieses Stromgesetz gibt vor, die Stromversorgung zu gewährleisten in der Schweiz. Aber wenn Professor Züttel recht hat, dann ist dies definitiv nicht der Fall. Auch glaube ich, dass die Gewichte zwischen der Wasserkraft, die ja Bandenergie zur Verfügung stellt, also verlässliche Energie, dass diese Wasserkraft zu tief gewichtet ist im Vergleich mit dem Flatterstrom, mit der Windkraft und mit den Solarzellen. Das ist auch eine Komponente, die, je länger ich darüber nachdenke, je länger, je tiefer ich mir auch dieses ganze Gesetz da vor Augen führe, soweit ich das überhaupt verstehen kann als energiepolitischer Laie, es geht einfach nicht auf. Wir steuern da in eine Finsternis der selbstverursachten Stromunterversorgung, der Energieunterversorgung hinein. Und im Grunde ist das ein gigantischer Skandal, denn die damalige Bundesrätin und Energieministerin Doris Leuthard, die so beliebt war, in den Medien hochgejubelt wurde, alle Kritiker wurden da sozusagen medial abserviert und in die Schandecke gestellt. Diese Doris Leuthard entwickelt sich jetzt, entpuppt sich rückblickend als unglaubliches Sicherheitsrisiko für unser Land. Sie hat die Schweiz mit ihrem ganzen Amtscharisma und ihrem Charme, den sie ja hat, im ganzen politischen Kapital, hat sie die Schweiz da in eine unmögliche Situation hineingeritten. Ähnlich wie das Angela Merkel in Deutschland getan hat, Politikerinnen, die im späteren Verlauf, vielleicht auch schon im früheren Verlauf ihrer Karriere, vor allem auf die Umfragezahlen und auf den Zeitgeist, auf die allgemeine Atmosphäre geblickt haben beim Treffen der politischen Entscheidungen. Das geht nicht auf, und dieses Stromgesetz scheint mir auch ein Etikettenschwindel zu sein. Da müsste man den zuständigen Bundesrat Albert Rösti darauf ansprechen. Ich glaube, wir werden das in der Weltwoche zwingend tun müssen. Faule Deutsche, arbeitsame Schweizer. Ja, die Schweizer avancieren, lesen wir am Wochenende, offensichtlich für die Deutschen wieder zum Vorbild an Tüchtigkeit und Fleiß, weil wir doch anscheinend noch etwas früher aufstehen und am Abend später nach Hause kommen aus dem Büro. Allerdings, das müssen wir hier gleich einschränkend hinzufügen, die Schweiz ist auf der deutschen Route unterwegs, auf der abschüssigen Bahn, mit immer mehr Staatsausgaben, mit immer mehr Regulierungen, mit immer mehr antimarktwirtschaftlichen Vorstößen. Und das Gefährlichste, das wir zusteuern, ist dieser EU-Rahmenvertrag, ist der Anbindungs-, der Unterwerfungsvertrag mit der Europäischen Union, der die wesentliche Qualität gefährdet, die die Schweiz am Ende immer noch auszeichnet, nämlich ihre Souveränität, ihre Fähigkeit bzw. die Fähigkeit der Schweiz, dass hier eben die Bürger und direkt Betroffenen über alles selber bestimmen, was sie direkt betrifft. Also diese Selbstbestimmung, dass wir unser Schicksal in die Hand nehmen können, dass wir die Rahmenbedingungen hier festlegen, dass wir reagieren auf die internationalen Spannungen, auf die wirtschaftlichen Verwerfungen, und dass wir das eben maßgeschneidert mit Blick auf unsere schweizerischen Lebensverhältnisse tun können, das ist in akuter Gefahr. Und die Person, die am meisten die Schweiz in diese verhängnisvolle Richtung treibt, ist meines Erachtens zusehends nicht der FDP-Außenminister Ignazio Cassis. Ich glaube, dass die Viola Amherd, der Mittepartei, die Wehrministerin, noch viel stärker die Schweiz dazu einem Protektorat der Europäischen Union machen möchte. Das entnehme ich einem Interview, das sie am Wochenende der Zeitung Sonntagsblick gegeben hat. Fürchterlich aus meiner Sicht, was da die Viola Amherd verbreitet. Eine galoppierende Unterwerfungsneigung kommt da zum Ausdruck. Sie sagt, wir müssen jetzt vorwärts machen, wir müssen die Wissenschaft, wir müssen die Wirtschaft ins Boot holen, um diese Unterwerfung der Schweiz unter die EU, sie formuliert es natürlich nicht so, sie sagt, das sei der Rahmenvertrag, das sei die Lösung der institutionellen Probleme, die wir ja gar nicht haben. Wir sind einfach ein unabhängiges Gebilde, das mit der Europäischen Union hervorragende Beziehungen unterhält, aber wir möchten eben nicht, dass die EU in der Schweiz Gesetze erlassen kann, dass europäische Richter das letzte Wort haben und dass uns die EU-Apparatschiks im Konfliktfall dann auch noch Sanktionen aufbrummen können. Das geht nicht. Wir können uns nicht zu einer Art Indianerreservat in der Europäischen Union machen, sozusagen zum Befehlsempfänger aus Brüssel. Aber in die Richtung treibt eben Viola Amherd, sie auch eine der ganz wesentlichen Kräfte, meines Erachtens, was die Untergrabung der Neutralität angeht. Da findet sie jetzt auch aus der SVP, aus der Neutralitätsverteidigungspartei SVP, Zuspruch. Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Galatti hat sich hergegeben in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, das ist ja das Zentralorgan der neutralitätsmüden Schweiz, der NATO-Schweiz, die sozusagen mit wehenden Fahnen da an die Ostfront segeln möchten, zumindest in der Theorie. Wenn sie es dann selber machen müssten, wenn sie selber in die Uniformhosen steigen müssten, glaube ich, würde es etwas anders aussehen. Aber die NZZ ist hier sicherlich das Blatt, das sozusagen den Kavallerito und sozusagen den Trompeten-Fanfarenstoss in Richtung Kriegseskalation am reinsten, am schrillsten vertritt in unserer Schweiz. Am letzten Samstag, ich habe das erwähnt in meiner Vorschau auf die deutsche E-Paper-Ausgabe, der Weltwoche wieder einmal der Chefredaktor Erik Guyer hier, der tatsächlich am Samstag in seinem Leitartikel Folgendes geschrieben hat: Gegenüber Russland ist Zurückhaltung überholt. Die westliche Strategie kann nicht mehr lauten, die Überlebensfähigkeit der Ukraine halbwegs zu sichern. Inzwischen geht es darum, Kiew zum Sieg zu verhelfen. Meine Damen und Herren, das sind einfach wohlfeile Kampfparolen da aus der Sicherheit der geschützten Werkstatt. Ich meine, wenn man das ernst nehmen würde, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann müsste man ja konsequenterweise dafür plädieren, dass die Schweizer Armee eine Generalmobilmachung macht, denn es ist blanker Zynismus, die Ukrainer sterben zu lassen, sozusagen für die Aufrechterhaltung der westlichen Freiheitsordnung. In diese Richtung argumentiert übrigens auch Jean-Pierre Galati in der NZZ, der SVPler. Er sagt, die Neutralitätsinitiative sei falsch, die sei nicht durchdacht. Damit natürlich den Anspruch erheben, dass das, was er sagt, bis zum Ende durchdacht ist. Da könnte man auch das eine oder andere Fragezeichen anbringen. Aber er sagt eben auch, die Ukraine verteidige unsere Freiheit. Ja dann, Herr Galati, da muss ich Ihnen sagen, da müssen Sie selber für diese Freiheit kämpfen gehen, oder Sie müssten sich als Politiker dafür einsetzen, dass Schweizer Truppen, Soldaten, Bodentruppen, wie für die Amerikaner in Vietnam, dass die dann in die Ukraine geschickt werden, um für unsere Freiheit zu kämpfen. Ich empfinde das als hochgradig zynisch und wohlfeil, wenn man da sagt, großmundig, großmäulig fast schon verkündet, unsere Freiheit wird da in der Ukraine verteidigt, aber gefälligst sollen dafür dann die Ukrainer sterben. Das ist doch keine konsistente, zu Ende durchdachte Haltung. Das ist für mich einfach wohlfeiler Populismus, Kriegspopulismus aus der geschützten Werkstatt, aus der Schweiz heraus. Im Grunde auch ein Affront für alle, die in diesem Krieg kämpfen, vor allem natürlich die Ukrainer und die Russen. Tatsache ist die, dass man sich, gerade die Politiker und Medienschaffenden, die die Neutralität gewissermaßen zum Abschuss freigegeben haben. Die NZZ wird ja nicht müde, Antineutralitätsartikel zu publizieren. Am Wochenende übrigens gerade noch erschienen von Peter Hug, dem linken Historiker, die Neutralität sei falsch, sie diene nicht mehr der schweizerischen Sicherheit. Unglaublich, was da quasi einfach so aus dem hohlen Bauch heraus erzählt wird. Also es geht da ganz klar in eine Richtung, die konsequent zu Ende gedacht mit Jean-Pierre Galati, natürlich zu einer vollen militärischen Beteiligung auch der Schweiz an diesem Freiheitskampf, an diesem angeblichen des Westens führen müsste. Allerdings, die Realität an der Front scheint eine andere zu sein, und ich glaube auch, dass diese Kampfparolen da aus der geschützten Werkstatt, dass die eben gemacht werden vor dem Hintergrund der Tatsache, dass all diese Kriegsenthusiasten und Eskalationschampions, dass die sich jetzt langsam bewusst werden, dass sie sich geirrt haben mit Blick auf diesen Krieg, dass sie eben die Russen einmal mehr unterschätzt haben. Denn bei allem, was wir sehen und was wir beurteilen können, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. In einem Krieg weiß man nie, was läuft. Die Geschichte der Kriege ist die Chronik der allergrößten Missverständnisse. Aber wenn wir das einigermaßen halbwegs gesichert zu überblicken versuchen, dann zeigt sich doch aus meiner Warte, dass die ukrainische Front zurückgedrängt wird, dass also die Russen auf einer sehr, sehr breiten Front vorrücken. Und das ist eine militärische Leistung, wenn man das so bezeichnen will, die zumindest auch bei den Gegnern Russlands einen gewissen Realismus hervorrufen sollte. Denn all diese Abgesänge auf Vorrat, ich erinnere mich, all die großen Schweizer Kriegsreporter, die schon nach 2 Wochen oder nach 1 Woche Einmarsch der Russen geschrieben haben, ja, die Russen haben überhaupt keine Chance, die Russen werden Ende Jahr geschlagen sein. Oder dieser General da, der US-General Ben Hodges, der sich mehr oder weniger mit jeder Prognose geirrt hat, die er abgegeben hat, all die sind doch nun Lügen gestraft worden. Und ich halte es mit Peter Hitchens, dem britischen Kolumnisten in der Neuen Weltwoche: Verhandeln ist besser als töten, meine Damen und Herren. Und wo sind wir in der Schweiz hingekommen, wenn unsere führenden Publizisten, eine NZZ mit ihrer ganzen geballten Lebens- und Geschichtserfahrung von über 200 Jahren, wenn diese NZZ heute in flagrant frivoler Art und Weise hier Kriegsparolen ausgibt, Kriegsparolen, die man selber ja gar nicht einlösen kann, weil man ja verschont ist von diesem fürchterlichen Geschehen. Also man plädiert hier für die Verlängerung des Leidens, der Zerstörung und des Tötens. Ich plädiere für Verhandlungen, genauso ohnmächtig wie die anderen für den Krieg trommeln. Aber mir scheint einfach die Beobachtung des britischen Kolumnisten Peter Hitchens in der Weltwoche, in der Neuen, muss ich Ihnen diesen Artikel empfehlen. Der ist wirklich ausgezeichnet, wobei wir haben auch andere. Wir haben auch solche, die dem Hitchens widersprechen. Aber ich glaube, er hat recht und er bringt es auf den Punkt, verhandeln ist besser als töten. Punkt. Verhandeln ist besser als töten. Asyl, Status S wird missbraucht. Pierre-Alain Schneck, der SVP-Regierungsrat aus dem Kanton Bern, mit einem durchschlagenden Interview am Samstag im Tagesanzeiger. Er sagt dort, dass der Schutzstatus S missbraucht wird von Roma-Clans, die vorgeben, sie seien Ukrainer, sie sind aber gar keine. Wir haben über diesen Missbrauch auch schon gesprochen. Es wird mehrfach auch abkassiert mit diesem Schutzstatus S von ukrainischen Familien, die ausreisen, Ausreiseunterstützung bekommen, dann wieder zurückkommen, nochmals Ausreiseunterstützung bekommen. Und jetzt die Sache mit den Roma-Clans. Wir haben in der Weltwoche auch aufgedeckt, dass es Familien gibt, die diesen Schutzstatus S beanspruchen und dann die Wohnungen, die man ihnen zur Verfügung stellt, als Ruinen zurücklassen, unauffindbar. Man weiß dann gar nicht mehr, wen man da zur Haftung bringen kann. Das müssen dann die Vermieter selber begleichen. Das ist eine riesige Schindluderei, die da betrieben wird. Aber meine Kritik richtet sich nicht an die Ukrainer oder die Pseudo-Ukrainer, die Roma-Clans, die das ausnützen für ihre, was auch immer, gearteten Vorteile. Meine Kritik richtet sich natürlich an die schweizerischen Behörden. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Der nimmt alles mit, was du ihm hinstellst. Aber wenn du es ihm eben hinstellst, muss man die Frage stellen, wer stellst denn hin? Der Blödmann ist der, der es hinstellt. Das ist die Verantwortungslosigkeit. Und die ist in der Politik hier auf das Allerschärfste, selbst bei dieser gut gelaunten Sendung, immer wieder zu kritisieren. Gut, dass der Pierre-Alain Schneck hier das auf den Punkt bringt. Kritik an der UBS und wir lesen auch, dass es da eine Entfremdung gäbe zwischen der Finanzministerin Karin Keller-Sutter und dem UBS-CEO Sergio Ermotti. Ich bin ein Bankenbefürworter. Ich bin dankbar, gottenfroh, dass wir in der Schweiz diese Grossbanken, auch die kleineren, die mittleren Banken haben. Die Leute sind sich überhaupt nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, auch an Vorteilen, an günstigen Krediten, an der Verfügbarkeit von Geld für die Wirtschaft, für alle möglichen Dinge. Das ist sozusagen ja der Rohstoff, der den ganzen Kreislauf in Gang hält. Und dass wir in der Schweiz es geschafft haben, durch sorgfältigste Aufbauarbeit, auch durch die Qualität unseres Gemeinwesens, Banken zu bauen, die weltweit Weltmarken sind, also sozusagen Roger Federers der Finanzwelt, das wird heute einfach auf eine fahrlässige Art und Weise selbstverständlich genommen. Wo ich allerdings mir Sorgen mache, ist, ich glaube, dass das UBS-Management zu sehr sich im Schmollwinkel befindet. Da fehlt die überzeugende Gegenkommunikation. Die sind so in einem schwarzen Loch, hat man fast das Gefühl. Sie sind momentan das Opfer, beziehungsweise sie sind die Träger von Etiketten, die sie nicht wegbringen. Es verdichtet sich, es braut sich da wieder so eine Anti-Banken-Stimmung, eine Anti-UBS-Stimmung in der Schweiz zusammen. Und gerade weil die UBS heute eben als Grossbank noch einsamer dasteht, als es zuvor der Fall war, als es die Credit Suisse noch gab, die CS, müsste man diese Kommunikationsaufgabe viel ernster nehmen und man muss den Leuten wieder erklären, warum das eine gute Sache ist, die UBS. Man darf da auch nicht zu empfindlich reagieren von Seiten der Grossbank. Man muss hier diese kommunikative Herausforderung als Chance sehen, um die Schweiz auch wieder zu inspirieren für diese Grossbank. Und natürlich gibt es Probleme mit der Größe auch des Finanzplatzes. Aber ich möchte einfach in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass all diese Cassandras und Untergangsprediger in einem Punkt natürlich ganz entscheidend irren. Selbst dort, wo die Grossbanken versagt haben, hat am Schluss die Eidgenossenschaft massiv Geld verdient. Erinnern Sie sich noch an das UBS, an das Staatsrettungsdebakel von 2008? Ich meine, da hat der Staat mit Geld, mit Steuergeld, mit Garantien sind sie da eingestiegen und am Schluss, um da diese faulen Anleihen, diese faulen Kredite zu stützen, sozusagen auf der Sondermülldeponie zwischenzulagern, am Schluss konnte man all diese Anlagen mit einem großen Gewinn für den schweizerischen Staat, für die Eidgenossenschaft verkaufen. Also seien wir dankbarer, aber die UBS muss auch in einen aktiven, überzeugenden, irgendwie positiven, ja, Selbstverteidigungs- und Kommunikationsmodus übergehen können. Der Bundesrat, insbesondere Außenminister Gassis, will das Geld streichen für diese Palästinenserhilfsorganisation UNRWA, die immer wieder in der Kritik steht, da als halbterroristische Palästinenser-Unterstützungsorganisation. Ich bin dagegen, dass man dieser UNRWA das Geld streicht. Denn dieser Konflikt im Nahen Osten ist viel zu komplex und man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt streichen wir den Palästinensern alles, auch diese Hilfswerke müssen verschwinden, ja, sollen die denn endgültig verhungern? Es ist eine komplexere Situation. Es gibt diese palästinensischen Flüchtlinge. Es gibt auch viele von denen, die darauf hoffen, dass sie irgendwann wieder einen eigenen Staat oder so etwas wie einen eigenen Staat bekommen. Sie hatten ja noch nie einen eigenen Staat, aber sie hatten zumindest ein Gebiet, in dem sie mehr unter sich waren. Und man hat denen nie gesagt, das ist fertig, wie den deutschen Vertriebenen. Ihr könnt nie mehr da in euren alten Gefilden ein staatliches Eigendasein führen. Das hat man ihnen so nie gesagt. Man hat ihnen also auch von Seiten der sogenannten Weltgemeinschaft immer wieder die Hoffnung gemacht, also diesen Flüchtlingsstatus gewissermaßen auch von obrigkeitlicher Seite her abgesegnet und die UNO, die ja gewissermaßen die Gralshüterin ist, da dieses Debakels, das sich da seit vielen Jahrzehnten immer wieder in periodischen Gewaltausbrüchen entlädt. Die UNO hat hier natürlich auch die Verantwortung diesen Flüchtlingen, die sie ja selber auch geschaffen hat mit der Lösung, die es da heute gibt oder dieser Nichtlösung oder dieser, ja, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und deshalb ist es falsch hier, sich da als Schweiz zu einseitig zu positionieren. Dass es Missstände gibt in dieser UNRWA, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber mich überzeugen diese allzu einseitigen Abgesänge da überhaupt nicht. Das geht da klar in die falsche Richtung. Dann habe ich mir noch eine Notiz gemacht, Preisüberwacher, Doppelpunkt, die krankenkrassen Prämien sind zu hoch. Warum hat die Schweiz eigentlich einen Preisüberwacher? Einen Preisüberwacher braucht es doch gar nicht. In einer funktionierenden Marktwirtschaft werden die Preise durch Angebot und Nachfrage erzeugt und reguliert. Und ein Preisüberwacher ist im Grunde ein Krankheitssymptom. Und ein Krankheitssymptom eben der Tatsache, dass wir in der Schweiz viel zu viel Staat haben und staatlich administrierte Preise. Dann kommen eben auch diese Preisüberwacher, die sich da anmaßen, die Preise beurteilen zu können. Also wir brauchen weniger Staat, mehr Markt. Und dann werden wir auch diese Preisüberwacher los. Meine Damen und Herren, das war's von der schweizerischen Ausgabe. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich das internationale Programm. Bleiben Sie dran. Ich freue mich. Macht's gut. Bis später.